Wir stehen in unserem Leben oft vor Fragen, die wir beantworten müssen. Die meisten Fragen sind harmlos, sind nicht so wichtig, ändern auch nicht viel. Klar, sie haben Auswirkungen auf unser Leben, aber ob wir sie so oder so beantworten, das ist jetzt nicht so entscheidend. Soll ich Wurst oder Käse essen? Wenn wir vor dieser Entscheidung stehen, gut, dann ist das Geschmackssache. Und wenn ich mich nicht entscheiden kann, dann lege ich beides aufs Brot und Hauptsache, ich werde satt. Aber es gibt andere Fragen im Leben und die beeinflussen unser Leben sehr, sehr stark. Und ich kann mich an eine Frage aus meinem Leben erinnern, die bis heute mein Leben geprägt hat. Und dass ich heute so stehe, wie ich hier stehe, das hat mit dieser Frage viel zu tun. Das ist das Ergebnis einer Frage, die ich vor 30 Jahren gestellt habe. Ich saß vor Lena, schaute ihr tief in die Augen und habe ihr diese Frage gestellt. Kannst du dir vorstellen, dein ganzes Leben mit mir zu teilen? Das war meine Anfrage an Lena. Und diese Frage, sie veränderte unser beides Leben komplett. Das war der Wendepunkt aus einer Einsamkeit in eine wundervolle, wunderschöne Beziehung. Diese Sorte von Fragen gibt es nicht viele in unserem Leben. Genauer gesagt müssen wir sagen, es gibt nur zwei solche Fragen. Denn Beruf, Wohnort, Vorlieben, das können wir tauschen wie Kleider. Wir können sie umziehen und was anderes uns. Ja, das kostet vielleicht manchmal was, aber wir können es ändern. Die Frage der Ehe ist vor Gott eine lebenslange Entscheidung. Und es gibt noch eine Frage, die noch mehr unser Leben beeinflusst, jede Facette unseres Lebens beeinflusst. Das ist die Frage nach der Liebe zu Gott. Und Jesus stellt diese Frage mehrmals, weil sie so bedeutend ist. Hast du mich lieb? Vor dieser Frage wird niemand weichen können. Manchmal klingt die Frage anders. Wer bin ich für dich? Wie wichtig bin ich dir? Willst du mich auch verlassen wie die anderen? Bist du bereit, für mich alles zu verkaufen? Es ist vom Sinn her immer dieselbe Frage, die Frage nach der Liebe. Und heute geht es um diese Frage. Es ist eine Frage, die unser ganzes Leben verändern wird, wenn wir uns dieser Frage stellen. Und das ist auch die Überschrift über die heutige Predigt. Eine Frage, die dein Leben verändert. Wir lesen uns den Predigttext aus Markus Kapitel 8, Verse 27 bis 30. Markus Evangelium Kapitel 8, die Verse 27 bis 30. Und Jesus ging samt seinen Jüngern hinaus in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Und auf dem Weg fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen: Für wen halten mich die Leute? Sie antworteten: Für Johannes den Täufer und andere für Elia, andere aber für einen der Propheten. Und er sprach zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antworteten Petrus und sprach zu ihm: Du bist der Christus. Und er, Jesus, gebot ihnen ernstlich, dass sie niemand von ihm sagen sollten. Das ist unser Predigttext. Dieses Ereignis finden wir auch in anderen Evangelien beschrieben. Matthäus und Lukas beschreiben einige Facetten mehr aus dieser Geschichte, betonen bestimmte Dinge mehr. Sie legen einen anderen Schwerpunkt auf diese Geschichte. Wir bleiben heute bei Markus. Wir werden uns versuchen, nicht zu verzetteln. Wir bleiben nur bei Markus und versuchen, das auf uns wirken zu lassen, die Betonung, die Markus hier hineingelegt hat. Jesus ist mit seinen Jüngern viel unterwegs. Also er ist nicht so sesshaft wie wir heute. Also er sitzt nicht lange rum an einem Platz. Er ist viel unterwegs im Land Israel. Auch in unserer Geschichte nimmt uns Jesus mit auf seinen Weg. Wir kommen ja aus der Geschichte mit der Blindenheilung. Die Blindenheilung hat in Bethsaida stattgefunden. Diese Stadt liegt nahe dem See Genezareth, genauer gesagt am östlichen Ufer. Und wie schon die Abschnitte davor, so befinden wir uns auch jetzt noch auf diesem Gebiet, was nicht Israel gehört, nicht rechtmäßig Israel gehört. Es ist ein heidnisches Gebiet. Es ist ein Gebiet, wo ein Mischvolk sich gebildet hat. Früher war das Israel, jetzt nicht mehr. Und Jesus bewegt sich die ganze Zeit, jetzt schon einige Kapitel, auf diesem Gebiet. Und heute geht es noch ein Stück weiter. Caesarea Philippi liegt flussabwärts von Bethsaida, vom See Genezareth. Also man muss auf der Karte nach oben schauen, ungefähr 40 Kilometer Fußmarsch. Nun, 40 Kilometer, das schafft man nicht an einem Tag. Google Maps gibt dafür, wenn wir heute eingeben, diese zwei Ortschaften, Bethsaida und Caesarea Philippi, dann gibt Google Maps uns vor 10 Stunden Fußmarsch. Aber wir wissen, Jesus ging es ja nicht, sportlich unterwegs zu sein. Unter normalen Umständen mit den Jüngern Pausen machen, Ruhezeiten, dann können wir davon ausgehen, dass sie mindestens 2 Tage unterwegs waren, wahrscheinlich noch länger. Unterwegs in eine Stadt, die von Philippus, dem Sohn des Herodes des Großen, erbaut wurde. Deswegen hieß sie Caesarea Philippi. Also eine relativ neue Stadt, keine alte historische Stadt, sondern damals, zu der damaligen Zeit, eine ganz neu erbaute Stadt. Geografisch liegt die Stadt am äußersten Norden von Israel, also dem Land, was eigentlich Israel gehören sollte. Aber im realen Leben, so wie die Jünger es jetzt gerade erlebt haben, hat diese Stadt, dieses Gebiet hat nicht mehr Israel gehört. Caesarea Philippi, das ist ein Symbol für Fremdherrschaft. Caesarea deutet auf die Herrschaft von Caesar hin, und Philippus ist der Sohn und hat das zu seiner Ehre erbaut, als ein Denkmal, das gehört uns. Für Israel war das ein riesengroßes Armutszeugnis. Wieder sind sie unter einer Fremdherrschaft versklavt. Nicht das erste Mal in ihrer Geschichte, wie schon so oft. Sie haben ihren Herrn verraten, sie haben ihren Gott verraten und geraten in die Sklaverei. Eine interessante Frage wäre jetzt, wählt Jesus bewusst diese Stadt, diese fremde Stadt, um dann diese wichtige Frage seinen Jüngern zu stellen? Mitten im feindlichen Gebiet kommt diese Frage. Wissend, dass man wegen seiner eigenen Sünde gegen Gott das Land verloren hat. Versuchen wir uns da ein bisschen reinzufinden in diese Situation. Stell dir vor, du stehst vor deinem eigenen Haus, aber es gehört nicht mehr dir. Da laufen fremde Menschen rum. Du siehst es durch die Fenster, du siehst es auf der Terrasse. Das sind fremde Menschen. Du kannst nur über den Zaun schauen und das tut unendlich weh. Du kennst jeden Stein an diesem Haus, das du gebaut hast. Du kennst jeden Busch, den du gepflanzt hast in dem Garten. Aber alles ist dir genommen worden. Theoretisch stehst du vor deinem Eigentum. Aber du darfst es nicht betreten. Und die Schuld dafür liegt bei dir. Du hast es verzockt. Du hast es verloren, weil du falsch damit umgegangen bist. Für das Volk Israel, du hast den Herrn verraten. Und wenn wir so stehen, dann stellt sich der Herr daneben und fragt diese Frage: Wie stehst du zu mir? Wir schauen unser Haus an und sagen, wir haben gerade ein anderes Problem, wir haben ein viel größeres Problem. Und Jesus sagt, nein, du hast ein viel größeres Problem als das, dass du das Haus verloren hast. Du hast mich verloren. Wie stehst du zu mir? So ähnlich könnte sich die Situation für die Jünger angefühlt haben. Ich habe schon beschrieben, sie sind lange unterwegs. Stundenlang, tagelang. Und wisst ihr, wichtige Fragen, die beantworten wir nicht zwischen Tür und Angel. Das ist keine gute Art, so aus dem Gefühl schnell eine Entscheidung getroffen. Wenn wir vor wichtigen Fragen stehen, dann ist das gut, wenn wir uns viel Zeit nehmen. Zeit ist ein wichtiger Faktor, dass wir die Fragen gut, gründlich beantworten. Nicht einfach Zeit, wir lassen auch manchmal Zeit verstreichen und dann irgendwie entscheiden wir uns doch wieder schnell, sondern Qualitätszeit, das ist wichtig. Im Gespräch bleiben, immer wieder ruhig werden im Gespräch, genauer zuhören, was sagt der andere, sich Gedanken machen in dieser Zeit, das ist Qualitätszeit. Die Sache vielleicht aus einer anderen Perspektive mal betrachten, ja, wie ist das, so habe ich es noch nie gesehen. Nicht abhauen, sich nicht verschließen, nicht auf stumm schalten, sondern genau das Gegenteil. Und wisst ihr, das geschieht am besten, wenn wir unterwegs sind. Wenn wir so mitten im Leben sind und dann uns diese Gedanken ein bisschen gründlicher durch den Kopf gehen lassen. Ich kann mich an sehr viele Autofahrten, also ich habe hunderttausende Kilometer hinter mir, ich kann mich an sehr viele Autofahrten mit meinen Freunden erinnern. Wir sind buchstäblich manchmal in einer Woche 5.000, 6.000 Kilometer gefahren. Ich war so gerne mit meinen Freunden zusammen in dieser Zeit. Auf engstem Raum zusammen. Und für mich waren die Autofahrten bedeutender als das, was wir letztendlich machen wollten. Also manchmal ging es so. War mir egal, welches Ereignis wir fahren, aber Hauptsache, wir sind zusammen. Und da haben wir erlebt, diese intensive Zeit des Austausches. Viel gesprochen, viel zugehört, natürlich auch viel Spaß, aber auch viel tiefe Gespräche und dann ruhig werden, wieder zuhören und nichts sagen. Einfach ruhig sein, miteinander. Und immer in dem Wissen, wir bringen das Gespräch zu Ende. Keiner steigt aus und geht weg. Wir bringen jede Frage bis zum Ende. Jesus nutzt diese Zeit mit seinen Jüngern ausgiebig. Also wir dürfen es uns nicht so vorstellen, wie ich es jetzt vorgelesen habe. Ja, das wäre eine Geschichte. Jesus sagt, für wen haltet ihr? Jünger sagen, ja, die und die und die. Ah, ach so, okay. Und was sagt ihr? Ah, okay, ihr meint so, na gut. Also das wäre eine Geschichte von ein paar Minuten. Ja, also 2-3 Minuten, dann ist das vorbei. So war es garantiert nicht. Jesus hat Qualitätszeit mit seinen Jüngern verbracht. Fragen gestellt, zugehört, die Meinung gebildet. Auch heute wollen wir uns dieser Frage stellen und ich hoffe, dass die Tiefe der Fragestellung uns länger beschäftigt als nur die paar Minuten jetzt. Die Frage, die Jesus uns stellt, ist die Frage, die unser ganzes Leben beeinflussen wird. Und deshalb muss jeder sie persönlich für sich sehr, sehr gut durchdenken. Bevor Jesus zur zentralen Frage kommt, holt er seine Jünger gedanklich ab. Sie gehen aus dieser Stadt Caesarea Philippi aus, sie gehen in die Dörfer, in die kleinen Dörfer lesen wir. Und unterwegs fragt er dann, für wen halten mich die Leute? Wir wissen ja, dass Jesus sehr gerne Fragen stellt. Und seine Fragen sind immer sehr weise, und sie bringen die Menschen zum Nachdenken. Jesus fragt nicht mit der Absicht, Informationen zu bekommen. Also Jesus braucht doch keine Informationen. Es geht nicht so darum, ja, ihr seid ja näher an den Menschen dran und jetzt sagt mir ehrlich, was denken die Menschen von mir? Und euch haben sie bestimmt ehrlicher gesagt, was sie über mich denken. Und jetzt sagt es mir, ich brauche diese Informationen. Jesus kennt jedes Herz. Alle Gedanken, die jetzt im Raum schweben, Jesus kennt unsere Gedanken. Jesus ist nicht auf Umfragewerte angewiesen. Und ganz egal, was die Leute sagen werden, Jesus wird seine Strategie nicht ändern, nicht anpassen. Warum stellt Jesus dann diese Frage? Will er einfach über sich sprechen, so wie ein Prediger es mal gemacht hat? Nach einem Gottesdienst stand eine Gruppe bei ihm und er hat viel gesprochen. Ja, Prediger sprechen manchmal viel, viel erzählt, von sich erzählt. Und dann ist es ihm aufgefallen, sagt er, oh, jetzt ist genug von mir, ihr habt genug geredet, jetzt seid ihr dran, sagt eure Meinung. Wie fandet ihr heute meine Predigt? Ja. Manche Menschen reden sehr gerne von sich. Aber das war doch nicht die Absicht von Jesus, dass man über ihn redet. Die Frage von Jesus soll zum Nachdenken bringen. Und das tut sie. Man nennt solche Fragen in der Kommunikation öffnende Fragen. Ich kann da nicht falsch antworten. Ich erzähle einfach und kann mich dahinter auch verstecken und einfach was denken die anderen über dich? Ja, das kann ich einfach so sagen, das bin ja nicht ich. Das ist so ein Vorteil bei diesen Fragen. Und die Jünger tragen fleißig zusammen. Johannes der Täufer, Elia, einer der Propheten. Also wir sehen, die Meinung der Menschen geht sehr weit auseinander. Elia steht für den Nationalhelden aus längst verflossenen Tagen, ganz weit zurück, ganz lange zurück. Elia kämpfte für die Freiheit des Volkes, für die Reinheit des Volkes, gegen die Vermischung mit Götzen der Heiden. Also sehr vorbildlich, sehr gut. Johannes der Täufer, ja, diesen Menschen haben haben sie noch alle vor Augen, Johannes der Täufer. Ein Held aus der gegenwärtigen Zeit, aber auch leider schon tot, hingerichtet. Aber ein unerschrockener Mann Gottes. Er war bereit, für seinen Glauben zu sterben. Manche Menschen können Jesus gar nicht einordnen und sagen, ja, er ist ein Prophet. Alle drei sind Propheten. Was die Jünger Jesus sagen ist, Jesus, du wirst hoch eingestuft unter den Menschen. Du bist wichtig. Das ist ein guter Weg, den du gehst. Und die Jünger wollen einfach nett sein zu Jesus. Natürlich kennen die Jünger auch andere Geschichten über Jesus. Was hat man nicht alles schon mit Jesus getan in dieser Zeit? Die Jünger waren doch dabei in Nazareth, als in der Heimatstadt von Jesus, wie Jesus verachtet wurde von den eigenen. Sie waren doch dabei, als die Pharisäer Jesus als den Obersten der Dämonen bezeichnet haben. Was für ein Schrecken. Sie waren dabei, als Jesus gehasst wurde, abgelehnt wurde, abgewiesen wurde. Geh weg von uns. Aber damit wollen sie jetzt das Herz von Jesus nicht schwer machen. Jesus, ist alles gut. Du bist hochgeachtet. Die paar Querulanten, die es gibt, vergiss sie einfach. Die Menschen denken gut von dir. Es sieht fast so aus, als ob die Jünger Jesus schützen wollen. Sie wollen Jesus ermutigen. Sie wollen Jesus verteidigen. Sie kümmern sich um Jesus und merken gar nicht, dass Jesus sich gerade um sie kümmert. Eigentlich muss den Jüngern jetzt ein Licht aufgehen. Denn auch gut gemeinte Antworten können falsche Antworten sein. Egal wie hoch die Menschen über Jesus denken, letztendlich verfehlen sie das Ziel meilenweit, komplett. Denn Jesus ist mehr als Elia, mehr als Johannes der Täufer, mehr als alle Propheten zusammen. Und das muss zum Nachdenken bringen. Liebe Freunde, egal wie gut wir über Jesus denken, solange wir Jesus auf der menschlichen Ebene sehen, dann sind wir auf dem Holzweg. Auch gut gemeinte Bezeichnungen helfen da nicht weiter. wenn Jesus für uns ein Gutmensch ist zum Beispiel, ein Reformator, der beste, der liebste, der gutmütigste Mensch, der jemals auf dieser Erde gelaufen ist, dann ist das sehr gut gemeint und sehr nett von uns. Aber ich verkenne die Person Jesu Christi komplett. Es ist auffällig, wie Jesus die Jünger sammeln lässt, sagt mal alles, aber er kommentiert nichts. Liebe Geschwister, wir können nur erahnen, was für ein Schmerz sich in Jesus ausbreitet, welche Gedanken die Menschen über ihn haben. Er, der Schöpfer der ganzen Welt, der alles in seinen Händen hält, wird den Menschen gleichgestellt. Ein Beispiel im Kleinformat. Es ist ungefähr so, wie wenn ein Kind erwachsen wird, von zu Hause weggeht und dann so lapidar zu seiner Mama sagt: Danke, Mama, dass du mir die Wäsche gemacht hast. Das ist sehr nett, oder? Nein, ist es gar nicht. Das Kind hat nicht verstanden, wie die Mutter ihr ganzes Leben für das Kind geopfert hat. 20 Jahre, alles hingegeben, von sich weggegeben. Das ganze Haus mit Liebe erfüllt. Auf alles verzichtet, damit es den anderen gut geht. Gekämpft, geweint, gebetet, Sorge getragen. Und dann klingt diese Aussage der Wäsche, für die Wäsche sorgen, wie eine Ohrfeige. Und Jesus ist tief besorgt, dass auch seine Jünger genauso denken, so oberflächlich sind. Sie können es gut meinen, aber sie können sich gewaltig irren. Und an dieser Stelle wechselt die Perspektive in unserer Geschichte. Mit einem Klick. Ich habe hier mein Handy dabei, mit dem kann man ja Fotos machen. Ja, ich schalte meine Kamera ein und ich sehe euch. Und dann muss ich nur einen Klick machen und plötzlich sehe ich mich. Der Fokus ändert sich. Und jetzt fängt die Kamera mich ein. Ihr aber, für wen haltet ihr mich? In dieser Frage sehen wir, dass Jesus nicht nur den Fokus ändert, nicht nur umdreht, okay, und jetzt, was ist eure Meinung? Sondern er gibt in diesen kurzen Worten eine Bewertung ab über das, was davor gesagt wurde. Ihr aber. Diese zwei Worte beschreiben die komplette Abwendung von dem, was davor gesagt wurde. Das, was ihr aufgezählt habt, das ist nicht relevant gewesen. Das hat keine Aussagekraft, das stimmt nicht. Darüber lohnt es sich gar nicht nachzudenken. Und jetzt will ich eure Meinung wissen. Habt ihr mehr verstanden als die anderen? Wir können es uns jetzt vorstellen, wie ruhig es jetzt geworden ist. Nach dieser Frage. Es ist eine Sache, über die anderen zu reden, da fallen uns viele Dinge ein. Aber wenn wir gefragt werden, unsere Meinung preiszugeben, dann sieht es anders aus. Vorher konnte man falsch beantworten, oder man konnte gar nicht falsch beantworten, man hat nur gesagt, ja. Aber jetzt kann ich auch falsch beantworten. Und Jesus fordert seine Jünger heraus. Und Jesus geht es gar nicht um die richtige Antwort, sondern ihm geht es um die richtige Haltung. Und hier müssen wir aufpassen. Es geht ihm um die richtige Haltung. Für wen haltet ihr mich? Was haltet ihr von mir? Wer bin ich für euch? Wie wichtig bin ich euch? Wie sehr hängt ihr an mir oder wollt ihr mich auch verlassen? Habt ihr mich lieb? Bin ich euer Ein und Alles? Seid ihr bereit für mich alles zu verkaufen, um mich zu bekommen? Das sind alles dieselben Fragen, die ich jetzt aus der Bibel zusammengetragen habe. Die Frage nach der Haltung. Die Frage nach der Haltung entscheidet den Umgang mit der Person. Wenn ich von jemand wenig halte, dann werde ich ihn, auf ihn auch nicht hören. Dann ist es mir egal, was er sagt. So ist es doch bei uns. Wer bin ich für euch? Diese Frage richtet Jesus in die Runde. Und es wird sehr still. Haben wir eine gemeinsame Meinung über Jesus? Oder sind wir so gespaltet wie die Gesellschaft auch? Viele Meinungen und man kommt nicht zusammen. Wer weiß das schon? Weißt du wirklich, was dein Nächster über Jesus denkt? Weißt du das? So klar sprechen wir doch gar nicht darüber. Wir gehen denselben Weg, wir besuchen dieselbe Gemeinde, wir gehören zu Jesus. Das muss doch reichen. Aber die Frage von Jesus bohrt sich mitten in unsere Komfortzone. Wer bin ich für euch? Das ist die Frage, die alles entscheidet. Wir können mit der Masse mitlaufen, nicht auf, Hauptsache ich falle nicht auf. Aber Jesus lässt uns nicht mitlaufen. Er fordert uns heraus. Und Petrus macht als erster seinen Mund auf. So kennen wir Petrus, immer vorlaut. Er ist ein Sprecher der Jünger. Aber liebe Freunde, ich will hier von diesem Bild wegrücken. Wir tun dem Petrus sehr oft Unrecht. Petrus spricht hier nicht für andere. Er spricht für sich. Und das spricht für ihn, dass er für sich spricht. Petrus spricht nicht zu den Jüngern. Er sagt nicht, na kommt, was meint ihr? Jetzt tragen wir zusammen und dann sagen wir Jesus unsere gemeinsame Meinung. Sollen wir abstimmen, wer Jesus ist? Sagt er nicht. Petrus spricht direkt zu Jesus. Du bist der Christus. Du bist der Gesalbte Gottes. Du bist der Messias, der im Alten Testament prophezeit wurde, der schon in Psalm 2 als der Gesalbte und in Daniel 9 als der Gesalbte vorhergesagt wurde. Der Evangelist Matthäus entfaltet hier diesen Gedanken noch viel mehr, aber darauf gehen wir jetzt nicht ein. Wir bleiben bei Markus. Petrus spricht ein persönliches Bekenntnis aus. Und hier macht er genau das Richtige. Es ist gut, wenn wir gemeinsam etwas bekennen, dass wir ein gemeinsames Bekenntnis haben, das ist sehr gut. Aber es gibt Zeiten und jetzt ist der Zeitpunkt da, dass ich und du uns persönlich zu Gott bekennen, zu Jesus bekennen. Wer ist Jesus Christus für mich? Frag nicht, was die anderen dazu meinen. Schau nicht, dass alle anderen ruhig bleiben und sich nicht trauen, was zu sagen. Jetzt ist dein Moment. Was sagst du, wenn Jesus in dieser Runde fragt, wer bin ich für euch? Bleibst du ruhig wie die Elf? Oder bekennst du deine Hochachtung und Verehrung? Petrus sagt nicht, du bist super, Jesus, ich bin so gerne bei dir, du hast bis jetzt alles richtig gemacht, geh weiter diesen Weg. Petrus sagt, du bist der Christus, du bist der Einzige, dir allein gebührt die Ehre. Meine Bewunderung gilt nur für dich, meine Anbetung nur dir, meine Liebe nur dir. Christus ist mehr als ein Name. Er ist ein Titel, ein Hoheitstitel. In Christus, in diesem Namen, in diesem Titel, in dieser Person, die diesen Titel trägt, wird alles, was im Himmel und auf Erden ist, zusammengehalten. Epheser 1, 9 bis 10. Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst wurde, hatte. Und die Fülle der Zeiten, um die Fülle der Zeiten heraufzuführen, auf das alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist, durch Christus. Philipper 2, Vers 9 bis 11. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Diese Verse stammen aus einer späteren Zeit. Da haben die Apostel schon mehr verstanden, das Wesen Jesu. Ich bin sicher, dass Petrus, als er diese Worte ausgesprochen hat, noch keine Ahnung hatte, was er da ausspricht. Das hat ihm der Heilige Geist so ihm das aufs Herz gelegt und in den Mund gelegt. Aber Petrus hat sich dazu bekannt. Und dieses Bekenntnis wurde zum Fundament in seinem Leben. Das hat sein ganzes Leben umgekrempelt. Dieses Bekenntnis wurde zum Fundament der Gemeinde. Bis heute wird die Gemeinde auf diesem Bekenntnis aufgebaut, dass Jesus der Christus ist. Petrus hat in seinem Leben auch weiter nicht alles richtig gemacht. Viele Fehler gemacht. Und Jesus musste ihn später wieder die Frage stellen, Petrus, hast du mich lieb? Aber seine Antwort an dieser Stelle, in dieser Geschichte, mitten in diesem gottlosen Gebiet, war die Weichenstellung für sein ganzes Leben. Die Frage der Liebe, unserer Liebe zu Jesus, liebe Freunde, wird sich immer und immer uns stellen. Die entscheidende Frage ist und bleibt, was hältst du von Jesus? Wer ist Jesus für dich? Wie wichtig ist dir Jesus? Wenn Jesus Gott ist, wenn er dein Schöpfer und Retter und das Lamm Gottes ist, wenn du ihn anbieten willst, dann hast du die Weichen richtig gestellt in deinem Leben. Dann bekenne es. Sage es Jesus. Sage es laut zu Jesus, damit die anderen davon profitieren können. Ich habe die Predigt mit den Gedanken überschrieben, eine Frage, die dein Leben verändert. Genauer gesagt müssten wir sagen, die Veränderung ist von unserer Antwort abhängig. Ob wir diese Frage beantworten. Jesus stellt uns vor diese Frage, er initiiert diese Frage in uns, aber die Antwort muss ein jeder von uns für sich geben. Ein jeder muss persönlich vor Jesus stehen und bekennen, was halte ich von dir? Liebe Freunde, ihr aber, was hält ihr von Jesus? Ist jemand da, der ein klares Bekenntnis zu Jesus aussprechen möchte in einem Gebet? Den lade ich jetzt ein, nach vorne, zu mir, dass wir eine Gebetsgemeinschaft machen. Wer sich zu Jesus Christus ein Bekenntnis laut aussprechen möchte, darf es gerne jetzt nach vorne kommen mit mir und mit uns gemeinsam beten. Lasst uns aufstehen dazu. Unser Herr Jesus Christus, ein jeder hier steht einzeln vor dir. Und wir wollen vor dir stille werden. Und ja, sind einfach dankbar, dass du mit so viel Geduld uns nachgehst. In unserer ganzen Verlorenheit, wenn wir alles verloren haben. Aber du bleibst dabei. Du suchst uns in dieser Verlorenheit. Danke dir dafür. Danke dir, dass ich mich zu dir bekennen darf. Darf sagen, dass ich dich liebe. Dass du mein einziger Herr bist. Mein barmherziger Herr bist. Danke dir dafür. Wir bitten dich, dass diese Frage uns mehr beschäftigt, dass wir nicht so oberflächlich sind. Wir bitten dich, dass wir ehrlich sind vor dir. Amen.